Bleibe in Jesus und seiner Liebe, damit du viel Frucht bringst und den Vater verherrlichst. Das soll das Thema heute der Predigt sein. Und es geht um einen Abschnitt aus Johannes 15, die Verse 1 bis 16. Wir haben ja in der letzten Predigt aus unserer Predigtreihe zum Johannesevangelium gehört, dass Jesus die Jünger auf eine Verheißung aufmerksam macht. Es hieß dort immer wieder, ich komme zu euch. Ich komme zu euch. Ich lasse euch nicht allein zurück. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich gehe zum Vater und ich werde ihn bitten, dass er euch einen besseren Beistand gebe, den Heiligen Geist. Und dann sagt Jesus weiter dort in Kapitel 14, wenn ihr meine Gebote haltet, dann werde ich und der Vater zu euch kommen. Also es findet eine Gemeinschaft, eine ewige Gemeinschaft statt durch das Werk Jesu. Und heute geht es um das Bleiben. Letztes Mal ging es um das Kommen, heute geht es um das Bleiben. Nachdem Jesus durch sein Erlösungswerk die Tür zum Vater wieder geöffnet hat, kehrt er in der Person des Heiligen Geistes wieder zu den Seinen zurück, um in ihnen zu wohnen für immer. Christus in uns, das bedeutet Frieden von Gott, Kraft aus der Höhe, Freude über Jesu Gebote, Liebe von Gott, Werke, die Bestand haben und Gewissheit des ewigen Lebens bei der Wiederkunft Jesu. Wir sehen, wie wichtig dieses in Jesus sein ist. Ich habe zwei Predigtpunkte. Der erste lautet das Bleiben in Jesus und der zweite das Bleiben in seiner Liebe. Diese beiden Punkte führen uns zu folgendem Ziel. Gott wird verherrlicht, wenn sein Weinstock viel Frucht bringt. Wir lesen uns zunächst die Verse 1 bis 15. Johannes 15, 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Vielleicht hat sich der eine oder andere über die Textauswahl bei der Lesung gewundert. Aber der Vers 1 führt uns eben zu dieser Frage, warum sich Jesus als der wahre Weinstock bezeichnet. Hätte auch einfach stehen können, ich bin der Weinstock. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Im Alten Testament wird Israel immer wieder als Weinstock oder als Weinberg bezeichnet. Gott, der Vater, hat ihn gepflanzt, bebaut, gepflegt, wie wir es im Jesaja gehört haben. Er gab Israel sein Gesetz, seine Verheißungen und auch gottesfürchtige Anführer. Aber wir sehen, Israel bringt keine bleibende Frucht. Das, was das historische Israel unter dem Gesetz nicht zustande brachte, wird aber der wahre Weinstock durch das wahre Israel zustande bringen. Wir sehen hier in diesem Text eine sehr konkrete Wendung, die nicht sofort auffällt. Denn wenn Jesus vom Weinstock spricht, dann klingelt es bei den Zuhörern und bei den Jüngern. Und Jesus macht sie jetzt aufmerksam, es kommt jetzt eine Änderung. Es kommt jetzt ein Weinstock, der dafür sorgen wird, dass bleibende Frucht entsteht. Jesus wurde vom himmlischen Vater, dem Weingärtner, in seinen Weinberg gepflanzt, also in diese Welt gesandt, um Gottes Herrlichkeit zu erweisen. Der Weingärtner, Gott der Vater, er kommt zu Ehren, wenn sein Weinstock viel bleibende Frucht bringt. Es wird in diesem Text immer wieder hervorgebracht. Das, was vorher nicht passierte, soll jetzt geschehen. Und dies ist nur möglich, wenn die Reben am Weinstock die entsprechende Behandlung bekommen. Ja, wir lesen hier im Vers 2, dass jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Mit anderen Worten, dieser Weingärtner tut das, was wir heute in der Eröffnung schon gehört haben, was diese speziell ausgebildeten Gärtner dort getan haben. Sie haben dafür gesorgt, dass jetzt schon über so einen langen Zeitraum dieser Weinstock viel und gute Frucht bringt. Die unfruchtbaren Reben, die müssen abgeschnitten werden, damit sie den Platz für die fruchtbaren Reben geben. An für sich eigentlich eine klare Angelegenheit, wenn wir das jetzt aus der Gärtnerei heraus betrachten. Ein klarer Vorgang, den hier der Weingärtner macht, ja. Er sieht, diese Rebe bringt keine Frucht, die wird abgeschnitten, die kommt weg. Die andere, ja, die wird behandelt mit viel Liebe, so dass sie mehr Frucht bringt. Was aber bedeutet das in Bezug auf die Jünger? Und deshalb erläutert das Jesus gleich im Vers 3. Er sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Natürlich, wenn es die Jünger gefragt haben, was hat das jetzt mit uns zu tun oder was bedeutet das jetzt für uns? Jesus richtet sich hier wohlgemerkt an seine 11 Jünger. Judas war zu dem Zeitpunkt nicht mehr in ihrer Mitte. Und sagt ihnen, ihr seid schon rein. Vielleicht erinnern wir uns noch an Jesu Worte in Johannes 13. Wir können sie uns noch mal vor Augen führen. Johannes 13, die Verse 10 bis 11. Da spricht Jesus ähnlich. Und zwar ist es dann im Zusammenhang der Fußwaschung. Jesus spricht zu ihnen oder zu ihm, zu Simon Petrus, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Zu dem Zeitpunkt war Judas noch in ihrer Mitte. Hier in Kapitel 15 fügt Jesus aber noch hinzu, ihr seid rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Jesu Worte wirken bei den 11 Jüngern, Glaubensgehorsam. Und die Lehre Jesu wurde von ihnen angenommen und sie wurden dadurch geformt und gereinigt. Anders sah es mit den meisten aus dem jüdischen Volk aus. Ich denke, wir haben noch gut in Erinnerung diese vielen Diskussionen und Gespräche, die Jesus mit den Juden führte, wo er es immer wieder ihnen klar machte, dass er der von Gott gesandte Retter ist. Das Leben, das Licht, das Brot, alles, was dazu dient, um Frucht zu bringen. Aber wie sind sie damit umgegangen? Sie haben sein Wort nicht angenommen. Ja, sie haben ihn verachtet und somit waren sie nicht tauglich für den Weinberg Gottes. In Vers 4 kommt nun jetzt die erste Aufforderung. Und die lautet nicht, also die Aufforderung an seine Jünger, die lautet nicht, bringt viel Frucht. Schaut auf das Israel bisher. Sie haben nicht Frucht gebracht. Von euch erwarte ich jetzt, bringt Frucht. Das ist hier nicht die Aufforderung, sondern bleibet in mir und ich in euch. Bleiben in seiner Lehre, in dem Glauben an ihn, in dem Vertrauen auf ihn, in der Gemeinschaft mit ihm, in der Kraft von ihm, in der Freude von ihm, in dem Gehorsam von ihm. Und Jesus macht hier unmissverständlich klar, eine Rebe hat von sich aus nichts, nichts, was Frucht hervorbringt. Alles kommt aus der Kraft des Weinstocks. Worauf es ankommt, und das ist das, was er den Jüngern hier deutlich macht, ist dauerhaft mit ihm verbunden zu sein. Wird die Verbindung zum Weinstock gekappt, ist die Rebe nicht mehr in der Lage, Frucht zu bringen. Die Verbindung ist das Entscheidende. Kommen wir zu den Versen 5 bis 6. Hier unterstreicht Jesus noch einmal, dass er der lebens- und kraftspendende Weinstock ist. Und seine Jünger, die völlig von ihm abhängigen Reben. Ich lese nochmal Vers 5 und 6. Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wer sich diese Abhängigkeit von Jesus, von diesem Weinstock, bewusst ist, demütigt sich gerne unter die reinigende Hand des Weingärtners und klammert sich an Jesus und seinen Worten. Von solchen sagt Jesus, dass sie viel Frucht bringen. Aber was ist mit denen, die am wahren Weinstock sind, aber keine Frucht bringen? Und diese Frage hat tatsächlich schon sehr viele beschäftigt. Und leider gibt es da auch sehr oft sehr einseitige Auslegungen dazu. Wenn wir Vers 2 und 6 zusammen betrachten, wird klar, dass Reben, die keine Frucht bringen, nicht in Jesus geblieben sind. Denn wir haben ja vorher festgestellt, wenn die Rebe getrennt von Christus ist, dann bringt sie keine Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das heißt, wenn jemand nicht in Christus ist, bringt er keine Frucht und wird abgeschnitten. Das führt uns zur nächsten Frage. Heißt das, dass Kinder Gottes abfallen können? Nein. Warum kann ich so klar, deutlich und einfach Nein sagen? Denn Kinder Gottes zeichnen sich dadurch aus, dass sie in Jesus bleiben. Und wir finden dazu den Beleg im Johannes 6 und lesen uns dazu die Verse 37 bis 39. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Es gibt noch mehr Stellen, aber ich denke, wenn wir diese Stelle so stehen lassen, wie sie uns von Jesus selbst gegeben ist, dann ist die Antwort klar. Heißt das, dass Christen abfallen können? Ja. Vor dieser Rede hat Judas Jesus verlassen, oder? Und er wird auch nie wieder als sein Jünger zu ihm zurückkehren. Judas folgte Jesus nach, wie die anderen Jünger auch. Er blieb bei Jesus, als viele diese ihn nach der Rede in Johannes 6 verließen, wo Jesus davon sprach, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der kann nicht mein Jünger sein. Die sagten, diese Rede ist uns zu hart. Es war zu dem Zeitpunkt, wo viele Jesus nachfolgten und die meisten verließen ihn. Zurück blieben 12. Unter ihnen Judas. Und Jesus fragt sie, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortet nicht Judas, Petrus, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Aber Judas blieb dabei. Wir lesen auch nicht, dass er sich mal stritt. Er gehörte auch nicht zu denen, der mit den anderen stritt, wer der Größere von ihnen sei. Er hörte die Lehre Jesu, wie auch die übrigen Jünger. Aber die Worte Jesu bewirkten in ihm keine Reinigung, keine Veränderung, keinen Glauben. Wir lesen, dass er ein Dieb war. Er nahm sich das, wonach ihn begehrte. Er missbrauchte das Vertrauen, das ihm gegeben wurde. Was dann letztendlich auch dazu führte, dass er Jesus für einen lächerlichen Geldbetrag verriet. Er stellte sich raus als Nutznießer dieser Gemeinschaft. Als er dann seinen Irrtum erkannte, tat er nicht Buße, sondern nahm sich feige das Leben. Judas bringt uns hier ein gutes Bild für solche, die abgeschnitten werden. Der Hebräerbrief weist ebenfalls darauf hin, dass Christen, die nicht an Jesus bleiben, in Jesus bleiben, abgeschnitten werden. Hebräer 10, Vers 26 bis 29 könnten wir uns beispielsweise dazu lesen. Hebräer 6 führt das auch nochmal an. Da heißt es, denn wenn wir mutwillig sündigen, Hebräer 10, 26 bis 29, ja. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwachen des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf 2 oder 3 Zeugen. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten hat und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Judas, exemplarisch für diejenigen, die sich Christen nennen, die das Wort Gottes haben, die damit konfrontiert werden, die in der Gemeinschaft der Heiligen sind und sich nicht durch sein Wort verändern lassen, wo dieses Wort nicht diese Reinigung bewirkt, sondern sie sündigen mutwillig weiter, sie bleiben weiter in der Sünde leben, ob versteckt oder offensichtlich. Sie werden nicht bestehen. Sie bringen keine Frucht, die Gott verherrlicht. Natürlich stellt sich jetzt für uns die Frage, woher weiß ich, ob ich ein Kind Gottes oder nur so ein Namenschrist bin? Nicht wahr? Die Antwort ist tatsächlich nicht kompliziert. Die Antwort geht auch aus unserem Text hervor. Wenn dich Gottes Wort überführt und dich zur Buße leitet, das heißt, diese reinigende Wirkung hat und du in Jesus bleibst, das heißt, dein Vertrauen allein auf ihn setzt, dann bist du ein Kind Gottes. Alles andere ist bestenfalls frommes Getue und wird nicht bestehen. Kommen wir zu den Vers 7 bis 8. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das Früchtebringen ist nicht das Werk der Rebe. Es ist die Erhörung der Gebete in dem Namen Jesu, die in dem Bewusstsein seiner Abhängigkeit gebetet werden. Es ist ja erstaunlich, ne, warum das Gebet jetzt hier in dem Zusammenhang steht. Wenn wir aber etwas mehr über den Text nachdenken und uns vor Augen führen, in welcher Abhängigkeit die Rebe vom Weinstock ist, dann wird das Gebet hier wieder sehr wichtig. Wenn eine Rebe von sich aus nichts bringen kann, braucht es die handelnde Kraft und das Wirken von dem Weinstock. Und deshalb ist jemand, der in Christus ist, so wie Jesus selbst auch, der immer wieder von Gott das Wirken erbat. Jesus sagt, ich tue nichts von mir aus. Ich tue das, was der Vater mir sagt. Und das beinhaltet hier dieses Gebet, das Gott auch erhört. Gott wird nicht dadurch verherrlicht, wenn wir ihm mit aller Kraft beweisen wollen, dass wir ihm dienen. Petrus ist uns darin ein gutes Beispiel. Er bezeugte, mit Jesus in den Tod zu gehen, dass er bereit wäre, mit Jesus in den Tod zu gehen, und in der Nacht, bevor der Hahn krähte, hat er ihn 3-mal verleugnet. Gott wird dadurch verherrlicht, dass wir uns hingeben als ein lebendiges Opfer, wie es in Römer 12, 1 heißt. Und das bedeutet, dass wir Jesu Jünger werden. Das heißt, ihm nachfolgen, ihm nacheifern. Jesus lebt in der völligen Abhängigkeit zu seinem Vater. Seine Lehre war die von seinem Vater. Sein Wirken waren die Werke des Vaters. Das ist echte Frucht. Frucht, die bleibt. Er tat sie zu der Zeit, die der Vater ihm bestimmte. Er lebte im völligen Gehorsam gegenüber seinem Vater. Alles, was er tat, war von seinem Vater erbeten. Nichts tat er aus Eigennutz. Wenn wir diesem Beispiel nacheifern, werden wir beten, was Gott gefällt. Dann wird das nämlich unser Wunsch sein, dass Gott verherrlicht wird, dass Gott wirkt. Dann werden wir um Frucht beten, die Gott durch unser Leben wirkt. Und Gott wird diese Gebete zu seiner Verherrlichung auch ganz sicher erhören. Durch die Kraft seines Geistes wird er uns immer mehr und mehr in sein Ebenbild verändern und in uns das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen wirken. Jetzt meine Frage an dich, an uns, an mich. Bist du in Jesus? In Jesus, mit ihm verbunden, in dieser völligen Abhängigkeit. Überprüfe deine Motivationen des Alltags anhand des reinigenden Wortes Gottes. Führe einfach deinen Alltag einmal vor Augen. Was hat dich angetrieben? Was war dein Herzenswunsch in dieser letzten Woche? War es, dass du Frucht bringst, die von Gott gewirkt ist? War es, dass du die Werke Gottes wirkst, die er vorher vorbereitet hat? Ja, vielleicht wird es dir ähnlich gehen wie mir, dass ich sagen muss, oh, da gab es doch viele Abschnitte in dieser Woche, wo ich so komplett mit mir selbst beschäftigt war, mit meinen ganz eigenen Ideen und Wünschen und Zielen. Und daran können wir sehen, wie wichtig diese Aufforderung hier ist, die uns das Wort gibt. Denn Jesus weiß, dass wir dazu geneigt sind, nicht in Jesus zu bleiben, sondern in uns zu bleiben. Deshalb soll uns dieses Wort motivieren, hin zu Jesus treiben. Und wenn es uns überführt, wie wir schon gehört haben, dann wissen wir, dass Christus in uns ist und durch seinen Geist wirkt und uns wieder zu sich zieht. Ich komme zum zweiten Punkt, das Bleiben in seiner Liebe. Die Verse 9 bis 10. 9 bis 16. Verse 9 bis 16. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen euch gebe. Die Liebe des Vaters zu seinem Sohn ist vollkommen rein und ewig. Und Jesus hat diese Liebe auch in vollkommener Weise an uns weitergegeben. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wodurch die Sünde nichts Liebenswertes an uns war. Jesus hat uns nicht geliebt, wo wir ihn gesucht haben, wo wir ihm gedient haben, sondern wo wir verloren in der Sünde waren. Und nun kommt die zweite Aufforderung in unserem Abschnitt. Bleibt in meiner Liebe. Die erste Aufforderung, in Jesus zu bleiben, erfordert Selbstaufgabe und Gehorsam. Nicht wahr? Bleibt in mir. In Jesus zu bleiben ohne Liebe ist aber undenkbar. Diese erste Aufforderung ohne Liebe, das wäre etwas Sklavisches. Ohne diese Liebe bzw. eine liebevolle Beziehung wäre das Bleiben in Jesus nicht von Freude geprägt. Nicht von ungefähr vergleicht Paulus die Ehe von Mann und Frau mit der Liebe zwischen Jesus und der Gemeinde. Stellt euch mal jetzt eine Ehe vor, wo es heißt, ihr sollt zusammenbleiben, ihr sollt die Treue bewahren. Wie soll das gehen ohne Liebe? Und wenn es krampfhaft so gehalten wird, dann ist es keine erfüllende Gemeinschaft, nicht wahr? Eine von Liebe geprägte Beziehung ist eine erfüllende Beziehung, wozu Gott uns als sein Ebenbild auch geschaffen hat. Gott hat uns zu einer liebevollen Beziehung mit ihm geschaffen. Dazu sind wir bestimmt. Und wie können wir in dieser Liebe bleiben? Jesus sagt, indem wir seine Gebote halten. Ja, die Antwort ist sehr kurz, aber die hat es in sich. Jesus war uns darin nämlich ein Vorbild. Jesus war uns ein Vorbild, er war der einzige Mensch, der alle Gebote Gottes vollkommen einhielt. Jesus sagt, wir sollen ihn so lieben, wie er den Vater geliebt hat. Und wir sehen, die Messlatte ist hier sehr hoch. Jesus weiß aber, dass wir immer noch in unserem sündigen Fleisch sind und somit nie an seinem Beispiel herankommen. Aber er zeigt uns einen Weg, wie wir in der Liebe zu Gott zunehmen können, nämlich, dass wir seine Gebote lieben lernen. Ich denke, jeder von euch hat schon mal den Psalm 119 gelesen. Was fällt euch dabei auf? Da ist vom Gesetz die Rede, ne, und der Psalmist sagt, ach Herr, deine Gebote sind so viel und sie sind so schwer zu halten. Oder? Habt ihr das irgendwo gefunden dort? Der Psalmist, er ist voller Freude über das Gesetz Gottes. Nicht von ungefähr ist der Psalm so lang. Er hat entdeckt, er hat dieses Schöne in dem Wort Gottes entdeckt, das, was zu einer Gemeinschaft mit Gott führt, das, was zu einer Reinigung führt, das, was zur Freude führt. Und er lässt sich so voll aus über diese Freude. Und man merkt bei dem Lesen des Psalms diese Beziehung zu dem himmlischen Vater. Wir sollen Gottes Gebote lieben lernen. Das wird uns dazu bringen, dass wir Jesus mehr und mehr lieben. Vers 11 bis 13. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Die Freude zu erlangen, das ist die Absicht Gottes. Gott möchte uns durch seinen Geist in seine Absichten und in die Erkenntnis seines Willens hineinnehmen, die sich in seinem Wort entfalten. Das wiederum erzeugt in uns eine innige Liebe zu Gott und bewirkt eine lebendige Beziehung. Eine liebevolle, lebendige Beziehung erzeugt wiederum Freude. Eine Freude, die nicht vergänglich und eingeschränkt ist, sie ist vollkommen. Und wenn es so ist, dass das Halten der Gebote Jesu das Bleiben in seiner Liebe bewirkt, stellt sich die Frage, was sind denn seine Gebote? Und Jesus sagt, ja, meine Gebote tut, sie kennt und sie tut, der ist es, der mich liebt. Was sind seine Gebote? Und Jesus fasst es hier sehr kurz im Vers 12 zusammen, indem er sagt, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und hier haben wir die dritte Aufforderung in unserem Textabschnitt. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Man mag hier vielleicht erstaunt sein, dass Jesus nicht die Liebe zu Gott als Aufforderung formuliert, oder? Ist das nicht das Wichtigste? Aber Jesus sagt hier nicht einfach nur, liebt einander. Er definiert, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und das würde heißen, meine Glaubensgeschwister auch dann zu lieben, wenn ich nichts Liebenswertes an ihnen sehen kann. Sie auch dann zu lieben, wenn sie mir Unrecht getan haben. Denn so hat Jesus uns geliebt. Jesus ging noch weiter als das. Er gab sein Leben hin für seine Freunde. Carson schreibt in seinem Zitat sehr trefflich, die Liebe zu Gott ist durch eine unzerreißbare Kette mit der Liebe zu anderen Gläubigen verbunden und wird durch sie bestätigt. Noch einmal. Die Liebe zu Gott ist durch eine unzerreißbare Kette mit der Liebe zu anderen Gläubigen verbunden und wird durch sie bestätigt. Wenn du wissen willst, wie es bei dir mit der Liebe zu Gott steht, dann prüfe deine Liebe zu deinen Glaubensgeschwistern. Kommen wir zu Vers 14 und 15. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. In diesen Versen bezeichnet Jesus seine Jünger als Freunde. Das verwundert, nicht wahr? Ist er nicht ihr Meister, ihr Herr, ihr Schöpfer und König? Jesus, und das ist hier wichtig zu beachten, beschreibt hier nicht ein kumpelhaftes Verhältnis zu seinen Jüngern, wie es heute gerne angenommen wird. Jesus beschreibt hier, was sich bei seinen Jüngern durch ihn, den wahren Weinstock, ändert im Vergleich zu vorher. Früher waren sie Sklaven des Gesetzes, das sie nicht imstande waren zu halten. Sie hatten Forderungen zu erfüllen, ohne einen tieferen Einblick in Gottes Gedanken und Absichten zu erhalten. Das ist das Bild von einem Herrn und einem Sklaven. Der Herr sagt, tu das. Der Sklave hat nicht das Recht zu fragen, Herr, wieso, wozu soll das gut sein? Der würde sagen, frag nicht, mach. Und Jesus macht hier klar, was seine Absichten sind, was Gottes Absichten sind. Nicht einfach zu befehlen und wie ein Sklaven uns an die Arbeit zu schicken, sondern uns hineinzunehmen in seine Gedanken, in seine Absichten, in seine Liebe, in seine Eigenschaften. Mit anderen Worten, er will diese Gemeinschaft mit uns. Er teilt das, was er tut und wodurch er sich verherrlicht, damit wir davon erfüllt werden und voller Freude werden. Durch Jesus und seinen Sühnetod wird die freundschaftliche Beziehung zum Vater nämlich wiederhergestellt. Und somit auch der tiefere Einblick in die Gedanken und Absichten Gottes mit uns Menschen. Und wenn wir die Briefe der Apostel lesen, dann merken wir den Reichtum der Erkenntnis Gottes, die ihnen und somit auch uns geschenkt ist. So, und im Vers 16, da fasst Jesus das Ziel dieses Gleichnisses noch einmal kurz zusammen. Ich lese nochmal Vers 16. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Jesus hat seine Jünger erwählt, die von sich aus weder Jesus gesucht noch in der Lage gewesen wären, für Gott Frucht zu bringen. Sie werden durch Jesu Wort gereinigt und befähigt, ihrer Bestimmung gerecht zu werden, nämlich Frucht zu bringen für Gott. Sie werden durch Jesu Wort gereinigt und befähigt, ihrer Bestimmung gerecht zu werden. Das ist nämlich die Bestimmung, die Gott für uns hat, die er erwählt hat. Frucht zu bringen. Bleibende Frucht entsteht, wenn wir in den Werken Gottes wandeln, die er zuvor bereitet hat, wie es in Epheser 2 heißt. Und diese von Gott zu erbitten. Die Werke Gottes werden wir aber nur tun, wenn wir in Jesus und in seiner Liebe bleiben. Dann werden wir brauchbare Jünger sein, die von ihm zeugen und Menschen für Jesus gewinnen. Halten wir uns noch einmal diese drei Aufforderungen vor Augen. Die erste lautet: Bleibet in mir, fest verbunden in mir. Bleibet in mir heißt, in der völligen Abhängigkeit und in dem völligen Gehorsam mit Jesus, in seinen Worten, in seinen Geboten, in seinen Zusagen, im Vertrauen auf ihn. Die zweite Aufforderung lautet: Bleibet in meiner Liebe. Hier ist diese Beziehung, die Jesus mit uns möchte, die soll von Liebe geprägt sein. Und sie zeigt sich, unsere Liebe zu Jesus zeigt sich darin, wie wir unsere Glaubensgeschwister lieben. Die dritte Aufforderung lautet: Bleibet, liebt einander. Ich bleibe in meiner Liebe, sondern liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und ich denke, da haben wir vieles, was wir mitnehmen können, gerade wenn es um die Liebe geht, für unseren Alltag. Zunächst, dass wir uns immer wieder die Frage stellen: Wie ist unser Gebet? Worum bitten wir, wenn wir beten? Es ist unser Herzenswunsch, dass Gott seine Werke durch uns wirkt, dass wir Frucht bringen. Ist es die Liebe, die uns antreibt, bei Jesus zu bleiben? Zeigt sie sich darin, dass wir unsere Glaubensgeschwister lieben? Ja, lasst uns Gott darum bitten, dass er uns durch sein Wort eben fähig dazu macht, uns reinigt und eben, dass wir durch sein Wirken viel Frucht bringen. Amen.